Wir haben es alle in den letzten Wochen miterlebt und mitverfolgt. Ein Millionenpublikum. Wer bekommt jetzt welchen Posten? Wer ist Merkels Liebling? Wer darf und wer darf nicht? Und wer darf wann und mit wem? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist wohl der Schönste im ganzen Land? Germany sucht das nächste Topmodel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist vielleicht der Begabteste im ganzen Land? Deutschland sucht das Supertalent. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist vielleicht der Reichste im ganzen Land? Nachzulesen im letzten Bericht von Forbes. Wenn ich nur wie der, ja dann wäre ja alles anders. Wenn ich so reich wäre wie Bill Gates, dann wäre die Welt natürlich ganz eine andere. Wenn ich aussähe wie Heidi Klum, dann wäre das natürlich einfach. Wenn ich beliebt wäre wie Gabriel als Außenminister oder wenn ich so Gewicht verlieren könnte wie Claudia Ruf. Wenn ich nur, dann wäre ja alles ganz toll. Wenn ich das könnte. In unserer Firma gibt es eine ganz strenge Regel, dass man nicht über Gehalt sprechen darf. Es ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Alle sind ganz happy und ganz zufrieden. Es fehlt auch eigentlich an nichts bis zu einem Tag, wenn man merkt, dass der andere, der es eigentlich nicht verdient hat, mehr verdient. Und auf einmal ist man unzufrieden und nichts reicht mehr und die Diskussion ist groß. Deshalb dürfen wir nie von Geld reden bei uns in der Firma. Wenn ich nur, ja dann. Mein Arbeitgeber erlaubt mir, alle 3,5 Jahre ein neues Dienstauto auszusuchen. Und es erinnert mich immer so ein bisschen an Weihnachten als Kind. Man geht dann beim Spielzeugladen vorbei und schaut sich's an. Und man macht nochmal einen Umweg und schaut sich's nochmal an. Heute fahre ich beim Autohaus vorbei und gucke es nochmal an. Und man fiebert dann dem Tag entgegen, wo man es in Besitz nehmen kann und das dann fahren kann oder bekommen kann. Man fiebert dem entgegen und dann plötzlich ist es manchmal gar nicht mehr so spannend. Irgendwann. Es verliert seinen Reiz auf einmal und ist vielleicht gar nicht mehr so das, was wir eigentlich gedacht hatten. Das Thema heute heißt Enttäuschung. Und ich habe es extra auseinandergenommen, dieses Wort. Aus Täuschung wird Enttäuschung. Wir haben in den letzten Wochen ja einige Stationen des Lebens von Jakob angeschaut. Wir kommen heute zu einer neuen Szene. Ihr erinnert euch an den Scherbenhaufen, die Scherben liegen hier noch am Kreuz. Den Scherbenhaufen, er hat eigentlich seinen Bruder betrogen, Beziehungen sind kaputt gegangen, die Beziehung mit seinem Vater Isaak am Ende, eigentlich alles kaputt, selbst das Erbe, das er sich erschlichen hatte, geglaubt hatte, sich zu erschleichen, ist weg, er ist auf der Flucht, eigentlich nur noch Scherben. Und dann das letzte Mal die Begegnung mit Gott, diese Leiter, die symbolisieren soll, dass Gott nicht irgendwo im Himmel bleibt, sondern zu ihm auf die Erde kommt. Und erinnert euch an dieses Zitat, wo er dann sagt, und Gott war bei mir und ich wusste es gar nicht, war mir gar nicht bewusst, Gott ist da. Jakob geht jetzt weiter, geht zur Familie seiner Mutter, zu seinem Onkel Laban und er bekommt dort Unterschlupf, man könnte fast sagen Asyl. Er ist nämlich dort sicher vor den Angriffen oder vor der Feindschaft seines Bruders Esau. Und als er dort einen Monat war, es war damals üblich, dass man dann, wenn man schon irgendwo ist, dann wird es auch ausgedehnt, diese Besuche. Also ein ganzer Monat war er da, bevor dann Laban zu ihm spricht und sagt, Mensch, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter mit dir? Laban hatte nämlich gemerkt, dass der Jakob durchaus Fähigkeiten hat, und zwar als Hirte, und als Manager. Und die Geschichte wollen wir uns mal anhören. Die Rebecca liest das für uns.
Ältere hieß Lea, die Jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren ohne Glanz. Rahel dagegen war schön und von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei mir. So diente Jakob um Rahel 7 Jahre, und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob, und er ging zu ihr. Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Leibmagd. Am Morgen aber, siehe, es war Lea. Und Jakob sprach zu Laban: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. Und er gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leibmagd. So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre.
Vers 15 sagt Laban zu Jakob, also der Onkel zu seinem Neffen: Ja, was soll ich denn dir geben? Was soll dein Lohn sein? Und die Antwort von Jakob war eigentlich ein einziges Wort: Rahel. In Vers 17 wird Rahel beschrieben. Rahel war schön von Gestalt und von Angesicht. Das ist vornehmes Lutherdeutsch. Man könnte es auch ganz einfach sagen, und so meint es eigentlich der Text: Sie sah einfach unheimlich schön aus und hatte eine tolle Figur. Das sagt die Bibel, ganz, ganz einfach. Luther macht es ein bisschen blumig, aber das steht hier: Rahel war eine wahnsinnig schöne Frau. Und Jakob verliebt sich wohl in Sekunden, als er sie sieht. Und den einen Monat, den er dann bei Laban bereits gewesen ist und gearbeitet hat, hat gereicht, dass er sagt: Okay, der Lohn, den ich möchte, ist Rahel. Wie sehr er da eigentlich verliebt ist in diese Rahel, zeigt uns auch Vers 21. Also nach diesen 7 Jahren, die er gearbeitet hat, kommt er zu seinem Onkel und sagt so: Gib mir meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Ich habe jüdische Kommentare gelesen, die haben gesagt, man wird fast rot als Jude, wenn man das liest. Das heißt nämlich eigentlich wirklich nichts anderes, als was hier steht: Ich brauche die Frau jetzt, ich möchte mit ihr schlafen. Das sagt Jakob, ganz simpel. So sehr ist er von dieser Rahel eingenommen, so sehr möchte er diese Rahel. Und es heißt ja auch hier, dass er diese 7 Jahre gearbeitet hat und es kam ihm vor wie fast gar nichts. Er hat für sie gedient. Was ist hier das Problem bei Jakob? Diese Rahel, sie war die Erfüllung aller seiner Träume. Seinen Selbstwert, seine Anerkennung, seine Akzeptanz auch in der Gesellschaft. Wenn ich diese Rahel habe, wenn ich nur, dann. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Scherben, von denen ich gerade gesprochen habe. Jakob hat praktisch alles verloren. Sein Erbe, seine Familie, selbst seine geliebte Mutter wird er nie mehr sehen. Er hat eigentlich nichts mehr, ist wie ein alleinstehender Mann irgendwo im Asyl bei seinem Onkel. Und dann diese Rahel, der Traum aller Träume. Wenn ich sie nur habe, ja, dann wird alles anders. Und jetzt sind wir wieder bei dem Spielwarenladen kurz vor Weihnachten oder beim Autohaus jetzt. Wir sind vielleicht beim nächsten Karriereschritt. Ja, wenn ich das noch schaffe, ja, dann wird natürlich alles. Wir sind vielleicht bei der Figur, Claudia Schiffer oder so irgendwas. Ja, wenn ich Gewicht verlieren könnte, ja, dann wäre natürlich alles anders. Bei einer Prüfung, ja, wenn ich die bestehe, wenn ich so anerkannt wäre, wie vielleicht die oder die Person. Wir können die Liste fortsetzen und wir sind damit bei Jakob. Wenn das geschieht, ja, wenn der Traum in Erfüllung geht, ja, dann ist mein Leben wieder in Ordnung. Der Wettbewerb der Frauen um Kinder, die in der gleichen Geschichte kommt, wir haben das jetzt noch nicht gelesen, das ist die Hausaufgabe für euch zu Hause, ist für uns ja ein bisschen fremd. Rahel und Lea haben so einen regelrechten Wettbewerb, wer mehr Söhne zur Welt bringen kann. Und wir denken heute aus dem 20. Jahrhundert und sagen, das ist doch alles irgendwie komisch. Auch dieses Arbeiten 7 Jahre lang für die Frau ist nicht mehr unsere Welt. Aber sind wir so anders? Ist es wirklich so anders heute? Vielleicht ist nicht die Anzahl der Söhne, aber die Anzahl der Urlaube. Und vielleicht wohin in Urlaub? Vielleicht, dass ich im Rampenlicht stehe und nicht die anderen. Welche Bezeichnung steht hinten auf dem Auto drauf? Ist ja fast verrückt, dass man es überhaupt draufschreibt, um zu zeigen, was man sich leisten kann. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste, reichste, beliebteste, was immer, im ganzen Land? Wenn ich nur die Rahel, dann. Wenn ich das erreiche, denken wir vermeintlich, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und ihr seht hier dieses Wort Täuschung. Und diese Täuschung muss zur Enttäuschung werden. Wir kennen das selbst aus der Werbung. Mit bisschen Milka-Schokolade und bisschen Ariel ist die Welt ja in Ordnung. Wunderschön, was brauchst du mehr? Die Werbung von Toyota, nichts ist unmöglich. Kauf dir Toyota, alle Türen stehen dir offen. Volvo for life, kauf dir einen von denen und du bist hast ausgesorgt. Wirklich? Ist es so? Wenn ich nur, ja dann. Diese Täuschung folgt Enttäuschung. Vers 25, als ich den Text so gelesen habe, ist bei mir wie so ein Hammer eingefahren. Da heißt es, und am Morgen, siehe, da war es leer. Am Morgen war es leer. Jetzt bin ich doch endlich glücklich. Jetzt habe ich endlich meine Rahel. Jetzt ist die Welt in Ordnung. Und am Morgen war es leer. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe viel Sympathie mit Lea. Und wir kommen nachher noch kurz auf das Ende der Geschichte, ist faszinierend. Ich schaue nicht auf die Lea herunter, aber es war für den Jakob komplett enttäuschend. Der ganze Ballon ist wie geplatzt. Am Morgen war es leer. Und wir hatten vorher den Text gelesen, wo es von der Rahel hieß, dass sie eine tolle Figur hatte. Im gleichen Vers 17 ist davon die Rede, dass die Lea matte Augen hat. Die Theologen sind sich nicht so ganz einig, was das heißt, matte Augen. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass sie nicht gut sehen konnte, vielleicht eine Brille gebraucht hätte, weil sie wird mit Rahel nicht so verglichen. Die Lea sah nicht so gut und die Rahel, die konnte in die Ferne schauen. Der Vergleich ist, sie hatte matte Augen und Rahel war von toller Figur. Also müssen wir schließen, das heißt eigentlich, sie war nicht besonders hübsch und das vielleicht sogar noch vornehm ausgedrückt. Und was in dieser Kultur einfach üblich war, dass man die Ältere zuerst verheiraten sollte, das ist dem Laban nicht gelungen. Es ist bitter, aber er wollte sie fast wie so eine Art loswerden. Er musste irgendeine Lösung finden für diese Lea. Und es ist der Wahnsinn, wenn ihr euch das vorstellt, was für die Lea das bedeutet. Das war doch bekannt, in wen der Jakob verliebt war, nämlich in ihre Schwester Rahel. Überlegt euch mal, wie sich das anfühlt, wie untergejubelt zu werden, nur damit eine Lösung gefunden ist. Und in Kapitel 31, das ist dann 2 Kapitel weiter, da sagen sogar beide, Rahel und Lea zu Jakob, haben wir noch dennoch Anteil am Erbe des Hauses unseres Vaters, gelten wir ihm nicht als Fremde, hat er uns doch verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Das ist Lea. Auch zum Teil Rahel, aber besonders hier Lea, die wie weggegeben wird und einem Trick folgen muss, damit sie unterkommt. Und siehe, am nächsten Morgen, da war es leer. Vielleicht im Dunkel des Abends, es gab ja damals noch nicht so viele LED-Lichter, hat Jakob sie vielleicht berührt und dachte, er berührt die Rahel. Und es war wie einige Jahre zuvor, als sein Vater ihn berührt hat und er dachte, es wäre Esau. Da steht es nicht in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, am nächsten Morgen sagt Jakob, ich habe doch die ganze Zeit Rahel gesagt, warum sagst du nicht, dass du Lea bist? Vielleicht sagt die Lea dann, dein Vater hat die ganze Zeit Esau gesagt und du hast nicht gesagt, du bist nicht Esau. Die Vergangenheit holt Jakob hier regelrecht ein. Der Betrug wird hier an ihm wiederholt. Die Bibel ist auch ganz eigenartig still, warum dann Jakob so ganz locker diese nächsten 7 Jahre dient. Keine lange Diskussion. In der Kultur wäre Handeln eigentlich üblich gewesen. Ah, vielleicht nicht 7 Jahre, vielleicht nur 5 oder 4. Jakob sagt einfach, ich mach's. Ich diene weitere 7 Jahre für die Rahel. Vermutlich, weil seine eigene Vergangenheit ihm da sehr bewusst geworden ist. Und wenn wir jetzt Lea anschauen, die hier auf einmal bei Jakob war, dann wiederholt sich das gerade noch einmal. Lea, wir brauchen den Text jetzt nicht im Einzelnen lesen, ihr könnt ihn schneller lesen, als ich es euch vorlese, wird 4-mal schwanger. Im Gegensatz zu Rahel, die keine Kinder haben konnte zu diesem Zeitpunkt. Und jedes Mal kommt dieser Schrei, wenn nur, vielleicht jetzt. Zum Beispiel beim ersten Sohn, der war der Ruben, der geboren wurde, da sagt sie, der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann vielleicht lieb haben. Ich sehe ja nicht toll aus, aber ich habe doch wenigstens einen Sohn zur Welt gebracht. Vielleicht jetzt, diese Hoffnung, wenn, dann. Beim nächsten Sohn sagt sie hier, das ist der Simeon, da sagt sie, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. War ihr sehr bewusst, dass sie nicht die geliebte Frau war, sondern die halt auch dabei war. Abermals wird sie schwanger. Und dann sagt sie hier bei dem dritten Sohn, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein. Also mit 3 Söhnen, bitteschön. Wenn, dann. Die Täuschung wird zur Enttäuschung. Noch Jahre später, als der Jakob seinem Bruder Esau begegnet und er Angst hat, dass der Esau ihn attackiert, stellt er zuerst die Mägde nach vorne, dann die Lea, und im Schutz von allen die Rahel. Glaubt nicht, dass die Rahel und die Lea das nicht gemerkt haben. Diese Enttäuschung. Nun vielleicht, jetzt vielleicht. Und dann doch nicht. Und dann beim vierten Sohn wird sie abermals schwanger. Das ist der Juda, der geboren wird. Da sagt sie, nun will ich dem Herrn danken. Nun will ich dem Herrn danken. C.S. Lewis sagt einmal, die meisten Menschen haben so eine Sehnsucht im Herzen, dieses, wenn ich nur, so dieser Wunsch der Erfüllung, der Wunsch der Befriedigung, der Wunsch, eine Sehnsucht gestillt zu bekommen. Und er sagt, viele von diesen Wünschen werden in dieser Welt keine Erfüllung bekommen können. Und ich meine, C.S. Lewis hat ein bisschen recht. Das heißt nicht, dass unsere Ehe schlecht sein muss, aber wenn der Partner die Erfüllung ist, Rahel, oh, wenn ich sie habe, dann ist die Welt in Ordnung. Wirklich? Ehrlich? Kann der Partner das überhaupt leisten? Übrigens, wenn ich so denke, zerdrücke ich den Partner und zerstöre Beziehungen von vornherein. Kein Mensch ist in der Lage, diese ganzen Erwartungen zu erfüllen. Das heißt nicht, dass Job und Karriere an sich etwas Negatives und Schlechtes sind, aber wenn es so dieses, wenn ich noch, und dann ist die Welt in Ordnung. Wirklich? Ehrlich? Das heißt nicht, dass Reisen und Hobbys an sich schlecht sind, aber wenn das so diese, der Wunschtraum, und, oh, und die, dann noch an dieses Land und dann, am nächsten Morgen wird es Lea sein. Dieser fahle Beigeschmack, es war gar nicht so, wie vielleicht erwünscht. Heißt nicht, dass eine gute Figur nicht etwas Schlechtes ist, aber wenn es der Traum aller Träume wird, dann ist es aus der Balance gekommen. Ich träume vielleicht von Rahel und siehe, am Morgen, da war es Lea. Manche suchen dann die Schuld bei sich selber. Ich bin halt wieder mal in diesem dummen Hotel abgestiegen, kann ja nichts dafür, dass der Urlaub nichts wird. Der dumme Job. Oder man sucht die Fehler bei den Dingen, das wollte ich eigentlich sagen. Man sucht die Fehler bei den anderen Dingen. Ja, was kann ich dafür, wenn dieser Chef wieder und mein komischer Körper, ich kann ja schließlich gar kein Gewicht verlieren und ich bin halt sowieso immer das Opfer. Manche suchen dann die Schuld vielleicht sogar eher bei sich selber. Ich bin halt immer der Dumme. Na klar, wieder mal mir, wie ja immer. Andere suchen es vielleicht bei den Umständen. Und was tut Lea? Und das finde ich so beeindruckend hier. Hier bei den ersten drei Söhnen, da ist sie noch genau auf dieser Schiene. Mensch, wenn jetzt und dann endlich. Und dann, was sagt sie bei dem Judah? Da sagt sie, nun, nicht, nun wird vielleicht der Jakob mich vielleicht lieben, sondern dann sagt sie, nun will ich dem Herrn danken. Sie redet nicht mehr von diesem, ich möchte geliebt sein, ich möchte mir irgendwie das erarbeiten, das ich doch auch, sondern sie sagt hier, nun möchte ich dem Herrn danken. Kommentator hat gesagt, Lea findet Frieden, ich finde das einen interessanten Satz, Lea findet Frieden, indem sie ihre Hoffnung durch die Hoffnung auf Gott austauscht. Lea findet Frieden hier, nun will ich dem Herrn danken. Lea findet diesen Frieden, indem sie ihre Hoffnung, ihre Träume, das, was sie alles wollte, eintauscht gegen die Hoffnung auf diesen Herrn. Ihr ganzer Selbstwert, die Anerkennung, die traditionell damals tatsächlich durch die Anzahl der Söhne ja gesteigert wurde, all das erwünscht sie sich jetzt nicht mehr von dem, dass sie nochmal weitere Söhne bekommt, sondern sie sagt, ich will dem Herrn danken. Übrigens, Bemerkung in Klammer, Juda, was ist aus Juda letzten Endes in der Reihe gekommen? Wer ist ein Sohn Judas und damit ist die Lea eine Mutter von Jesus? Ist super spannend. Nicht Rahel, die Hübsche, sondern Lea, die Frau, die niemand wollte, die der Laban nicht wollte und ganz ehrlich, die eigentlich der Jakob auch nicht wollte. Diese Frau wird zur Mutter von Juda und Juda, der Urgroßvater von Jesus. Und mit Jesus kam auch einer, den die Leute nicht wollten. Die Welt hat ihn nicht wirklich angenommen, sondern die Welt hat ihn gepeitscht, verspottet, angespien, am Kreuz genagelt, gefoltert und umgebracht. Und so kam Erlösung zu uns. Wir sind wieder bei der Leiter. Gott kommt zu uns. Die Frau, die niemand wollte, so nennt Timothy Keller diesen Text in der Bibel. Das ist ein grausamer Titel, der richtig wehtut. Man möchte fast was tun für die Lea, wenn man das hört. Aber diese Frau wird zur Mutter von Jesus, den auch niemand wollte. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gefoltert am Kreuz für uns und genau dadurch Erlösung für uns Menschen. Genau dadurch die Beziehung zu Gott wieder möglich. Die Leiter, die Beziehung zu Gott wieder möglich. Und genau in dieser Beziehung findet Lea Frieden. Bezug zu unserer Jahreslosung hier. Das Wasser, das wirklich Durst löscht, ist nicht der Traumurlaub, die Traumfrau, das Traumauto, der Traumjob, der Traum... Was stillt wirklich unseren Durst? Das lebendige Wasser, Jesus Christus. Wenn ich nur, ja dann, ich werde durstig bleiben. Durst stillen kann nur der, der lebendiges Wasser hat, Jesus Christus. Wenn wir nicht enttäuscht werden möchten, dann sollen wir nicht die Hoffnung, sagt uns dieser Text, auf unsere Sehnsüchte, auf unsere Wünsche, auf unsere Traumvorstellungen ausrichten. Das ist alles vielleicht nicht schlecht und es ist aber das Vorletzte. Enttäuscht werden wir dann, wenn wir uns nicht täuschen. Und das beschreibt Psalm 34 so. Und es ist fast wie ein Zitat dessen, was Lea nach der Geburt von dem vierten Sohn gesagt hat. Freue dich über den Herrn. Sie hat gesagt, jetzt danke ich meinem Gott. Freue dich über den Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Nicht die nächste Cruise Ship, nicht die nächste Karriereleiter, nicht das noch etwas größere Auto. Das wird alles fahlen Beigeschmack haben. Am nächsten Morgen ist es leer und nicht die erwünschte und erträumte Rahel. Freue dich über den Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Es geht um diese Beziehung zu ihm, der für uns gekommen ist und alles gegeben hat als der, der auch nicht geliebt und gewünscht war und sich für uns geopfert hat. Wir möchten noch beten. Unser Herr, du siehst, wo wir vielleicht in der Situation sind, dass wir uns solche Traumschlösser bauen, dass wir Sehnsüchte haben nach etwas, was wir uns wünschen mit dem Traum, dann geht es in Erfüllung und dann ist mein Leben wieder in Ordnung. Du siehst alle Täuschungen, deren wir aufsitzen. Und du kennst aber auch die Enttäuschungen, die wir schon erlebt haben, wo wir merken, es bleibt irgendwie doch leer. Es ist doch nicht so erfüllend, wie eigentlich gedacht und gewünscht. Und wir danken dir, dass du das lebendige Wasser diesen Durst löschen möchtest. Und du siehst uns jetzt, wie wir hier sitzen. Jeder hat so seinen eigenen Durst, seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Über manche sprechen wir vielleicht, über andere nicht. Aber du siehst in unser Herz, du weißt, was uns bewegt. Und du bist der, der den Durst stillt. Wir möchten nicht wie Jakob sein, der 7 Jahre lang für Rahel arbeitet und alles darauf ausrichtet. Und am nächsten Morgen war es Lea. Diese Enttäuschung, die gibst du uns nicht. Du füllst uns, du erfüllst uns, du gibst uns das, was wir brauchen. Vielleicht nicht immer das, was wir uns wünschen, aber das, was wir brauchen, zu einem erfüllten, zufriedenen und gelassenen Leben. Herr, wir möchten uns auf dich ausrichten, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte auf dich und uns von dir erfüllen lassen. Hab du Dank dafür. Amen.